Vor kurzem stand sinngemäß auf X ein Zitat, also ehemals Twitter. Je älter man wird, umso mehr verändern sich die Briefe. Und ich habe mir so überlegt, stimmt das Zitat oder was ist da dran? Und dann habe ich mich daran erinnert, ja, als ich so 18, 12 war, da haben wir Briefe verschickt in der Klasse. Haben unterschiedliche Sachen geschrieben über das, was wir nicht verstehen, über den Lehrer, ob wir den cool finden oder nicht. Ganz unterschiedlich. Manches Mal hat der Lehrer auch so einen Brief abgefangen. Das war dann weniger cool. Irgendwann, so 10 Jahre später, habe ich ganz viele Briefe bekommen von meiner damaligen Freundin. Wir haben uns tatsächlich noch Briefe geschrieben. Also heute würde man das wahrscheinlich über WhatsApp, Telegram, Threema, Signal, wie die ganzen Portale heißen, erledigen. Wir haben uns noch Briefe geschrieben. Und als es dann losging mit Eigenheim und so, bekam ich immer mehr Briefe. Ihr wahrscheinlich auch. Das sind so seltsame Briefe mit Zahlen und Zahlungsaufforderungen. Das heißt, irgendwann waren es keine Liebesbriefe mehr, sondern es waren Rechnungen. Gemischt mit Briefen von Strafzetteln oder sonstigen Dingen, wenn man mal zu schnell gefahren ist. Doch es stimmt, ja, die Briefe haben sich im Lauf des Lebens verändert. Paulus hat auch Briefe geschrieben. Man könnte sagen, tolle Briefe, sie sind in einem Buch drin, wo ich den Liebesbrief Gottes nenne. Und doch, wenn ich in den einen oder anderen Brief hineinschaue, den Gott geschrieben hat und uns mitgeteilt hat durch seine Schreiber, durch Johannes, durch Petrus, durch Paulus, durch Lukas, Neuen Testament, Jakobus, wir entdecken in diesen Briefen ganz viel, was Gott uns geben will. Und doch, wenn ich Paulusbriefe lese, sind es nicht nur reine Liebesbriefe, sondern das eine oder andere, was Paulus bewegt, schreibt er eben auch nieder. Er schreibt an Gemeinden, die er kennt. Er schreibt an Gemeinden, die ihm wie ein Zahnarztbesuch sind, eher unangenehm. Und er schreibt an Gemeinden, die er nicht kennt. Wie zum Beispiel nach Rom. Auch dort schreibt er einen Brief und die Gemeinde kennt er gar nicht. Und deswegen holt er in den ersten 6 Kapiteln, wie wir es heute in unserer Bibel haben, holt er aus und erklärt, was das Wichtigste für unser Leben ist. Und das Wichtigste für unser Leben ist, dass wir Schuld, dass wir Sünde vergeben bekommen. Und dafür gibt es nur einen, der das wirklich wegnehmen kann, und das ist Jesus. Indem wir es ihm einfach geben. Wir können es nicht abarbeiten, wir können es nicht abbezahlen, wir können nicht irgendwelche coolen, guten Dinge tun. Nein, wir bringen es einfach Jesus und er vergibt. Und das beschreibt Paulus in diesen unterschiedlichen Kapiteln. Wer hat nun wie? Eines, was auf der einen Seite frustrierend sein kann und auf der anderen Seite auch tröstlich, es betrifft alle. Egal, ob sie lesen, schreiben, wie intelligent sie sind, wie alt sie sind, jeder hat die Erbsünde. Und das schreibt er nun an die Gemeinde in Rom. Und er erklärt ihnen in Kapitel 7, Kapitel 8, meiner Meinung nach, dass auch die Sünde weiterhin existent ist bei uns Christen. Dass wir zwar schon uns bemühen, es nicht mehr zu tun, dass für uns Sünde wie ein Eisenbahnunglück oder wie ein Flugzeugabsturz ist. Wir planen es nicht und leider Gottes kommt es doch vor. Und wir brauchen auch dafür Vergebung. Und dann macht Paulus einen Einschnitt, Kapitel 9 bis Kapitel 11, in dem er erklärt, wie steht es denn nun mit dem Volk Israel? das Volk Gottes. Wie steht es nun mit diesem Volk? Das erklärt er den Römern, indem er sagt, auch das Volk Gottes, die Israeliten, sind Gottes Volk, wegen uns auf die Seite gestellt, damit wir Gnade erfahren können. Und nun geht er einen Schritt weiter in Kapitel 12 und da möchte ich mit euch heute ein paar Verse anschauen. Kapitel 12 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus fordert sie nun unbekannterweise auf und sagt zu ihnen: Um der Barmherzigkeit willen Gottes. Also das, was ich versucht habe, in den ersten Kapiteln zu erklären, dass Gott sich erbarmt durch Jesus Christus und zu uns kommt und zu uns sagt: Gib mir deine Schuld, gib mir deine Sünde, gib sie mir. Das ist Erbarmen, dass Gott sich zu uns herunterneigt, zu uns herunterkommt und sagt: Gib's mir doch. Das, was dich von mir abhält, gib es mir in deine Hand, damit ich dir anstelle von der Sünde vergeben kann. Und er geht noch weiter und sagt: Gebt euren ganzen Körper, alles, was ihr habt, bringt es wie ein lebendiges, heiliges Opfer Gott da. Und da greift er nun dieses Bild auf im Alten Testament. Das Alte Testament kennt das Vergeben über die Opferung. Sie wussten, für jede entsprechende Schuld, Sünde, für jedes Vergehen, was möglich war, wie man das angehen konnte. Und so war mal mehr, mal weniger in Jerusalem ein reger Betrieb, in dem, dass die Menschen Tiere gebracht haben, die besten Tiere, und die nun zur Opferung dargebracht wurden. Und in aller Regel wurde ein Großteil von diesem Tier Gott dargebracht. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben das verbrannt auf dem Altar Gottes. Und in der Bibel wird immer wieder beschrieben, dass dieser Geruch des Verbrannten ein Wohlgeruch für Gott war. Es kommt nicht so oft vor, dass ich koche, aber wenn das meine Familie mal erlaubt, dass ich kochen darf, dann ist es mein größtes Anliegen, keinen Fehler zu machen beim Kochen. Denn ein Fehler beim Kochen wäre zum Beispiel, wenn etwas reinbrennt, wie wir Schwaben das sagen. Also wenn etwas sich mit dem Pfannen- oder dem Kochtopfboden verbindet. Das heißt, meine Kinder wissen schon, wenn der Papa Nudeln macht, dann tut er eher mehr Wasser rein wie zu wenig, damit ja nichts reinbrennt, damit das wirklich gut hält. Und meine Kinder wissen auch, dass meine Nudeln etwas, wie soll ich sagen, weicher sind wie die von der Mama. Ist ja klar, mehr Wasser, können die mehr saugen, werden die etwas weicher. Ich meine, ich trainiere darauf, wenn ich meine Zähne verliere, dass man das dann einfacher essen kann. Also ist mir ein großes Anliegen. Und da mein Schwager Koch ist, habe ich eine Chance, ab und zu was zu fragen, wie er was macht. Das ist dann die Professur in meinem Leben, wenn er mir was erklärt. Und nun gehen die Israeliten, nun gehen die Priester her und nehmen dieses Tier, schlachten das und bringen das Gott dar, indem sie das verbrennen. Also völlig anders wie das, wie wir, als ihr seid alle gute Köche und Köchinnen, wie wir das machen. Gottes Wohlgeruch ist, wenn etwas wirklich verbrannt ist, wenn der Geruch zu ihm aufsteigt. Das heißt, die Konsistenz des Tieres, des Fleisches, das da geopfert wird, abzüglich dessen, was nun die Priester behalten dürfen, wird Gott in einer anderen Konsistenz in Form von Geruch, nicht in Form von einem Stück Fleisch dargebracht. Opferung bedeutet, wir geben unsere Schuld, unsere Sünde Gott hin und wir wollen, dass er uns verändert. Gott möge uns verändern. Er möge uns die Sünde wegnehmen und Vergebung dafür geben. Er möge das Vakuum der Schuld durch seine Liebe auffüllen. Er möge, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten. Dass wir nicht meinen, wir könnten selber besser werden, sondern dass wir in seine Barmherzigkeit hineintauchen. Gott beugt sich zu uns herab und kümmert sich um uns. Wie ein Vater sich mit seinem Säugling, mit seinem kleinen Kind beschäftigt, weil es sonst nichts anderes machen kann, so beugt sich Gott zu uns Christen, werdende Christen herunter und sagt, komm zu mir. Komm zu mir und gib mir das, was dich abhält von mir. So fordert Paulus die Römer, diese römischen Bürger in Rom, in der Stadt Rom, auf, dass sie ihr Leben als ein wohlgefälliges Opfer Gott geben. Und das bedeutet, dass sie ihr Leben auf ihn ausrichten. Eine Veränderung stattfindet. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich in einem Ort eine Mitarbeiterschulung und ein paar Kindertage gemacht. Und diesen Ort gab es in nicht allzu großer Entfernung, ungefähr 1,5 Stunden voneinander entfernt, gab es den zweimal. Und sie hatten, das haben sie mir damals erzählt, vor Jahren, einen Referenten eingeladen. Dieser Referent hat seine Karte, Landkarte aufgeschlagen, hat die auf den Beifahrersitz hingelegt und hat immer wieder geguckt, wo er hinfahren muss. Und er hatte diesen Ort gefunden. Und so war er unterwegs Richtung, ganz grob Richtung Bayern. Und irgendwann kam ihm das so seltsam vor, weil manches aus der Beschreibung nicht so gepasst hat. So hat er angerufen, also er hat, damals gab es schon Handys, hat mit dem Handy angerufen und hat gesagt, ich bin jetzt da und da, aber irgendwie kommt mir das nicht bekannt vor. Und dann haben sie zu ihm gesagt, du fährst gerade Richtung Bayern und du müsstest Richtung Frankfurt fahren. Du kannst in diesen Ort fahren, das haben schon mehr gemacht. Wir haben das schon öfters erlebt, dass die Leute nicht zu uns gekommen sind. Aber du wirst uns als Gemeinde dort nicht finden. Du musst umdrehen. Du musst die Autobahn wieder runterfahren und musst die andere Autobahn hochfahren. In unserem Leben ist es manches Mal dran, dass wenn wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind, so wie es Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, dass wir nicht sagen können, okay, es ist der gleiche Name auf dem gleichen Ortsschild, aber irgendwie finde ich halt die Gemeinde nicht, aber ich bin schon mal am Ort, Ist schon mal nicht schlecht. Und einen Parkplatz gibt es dort bestimmt auch für mich, aber keine Leute sind halt da. Und so musste er umdrehen. Sie haben dann das so deichseln können, das auf den nächsten Tag zu verlegen, haben sie mir erzählt. So ist es in unserem Leben auch, wenn wir entdecken, dass wir auf dem falschen Weg sind, so wie es Paulus hier darstellt, dann braucht es eine Veränderung. Und im zweiten Vers steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus beschreibt nun hier diese Veränderung, die da vorgehen kann in einem Leben, nicht vorgehen muss. Dort gibt es ein griechisches Wort und dieses griechische Wort heißt Metamorphose. So, alle, die sich mit diesem Wort schon mal beschäftigt haben, die sagen jetzt, okay, kann ich abschalten. Gott erklärt jetzt Metamorphose, kenne ich schon, zum Beispiel aus dem Bio-Unterricht oder wo auch immer. Ja, vielleicht hat der eine oder andere einen Biologielehrer gehabt, der das Gleichnis von dem Ei, oder nicht Gleichnis, aber dieses Beispiel von dem Ei bis zum übers Küken bis zur Henne oder dem Hahn beschrieben hat. Die Metamorphose, die Veränderung in einem Lebensprozess. Und genau das beschreibt Paulus hier. Und passt euch nicht dieser Welt an, das ist eben, dass er hier das aufgreift mit dem, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten durch Vergebung. Passt euch nicht dieser Welt an, denn die Welt hat einen Blick, der egoistisch nach vorne geht. Die Menschen um uns herum, die nichts von Gott wissen wollen, packen sich Ziele an, indem sie zum Beispiel sagen, ich mache jetzt die Ausbildung, dann sattel ich das drauf, dann hole ich mir den Abschluss, dann habe ich irgendwann einen Master, dann sattel ich nochmal was drauf und irgendwann kann ich dann auf meine Visitenkarte, Professor, Doktor, denkt euch irgendeinen Namen aus, draufschreiben. Und so habe ich das gemacht. Höre ich ab und an, egal in welchem Land das ist, ob in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz, wir müssen uns alle irgendwie entwickeln. Aber Paulus sagt, nee, unsere Entwicklung geht auf Gott zu. Unsere Entwicklung geht nicht auf das zu, dass wir uns menschliche Ziele setzen, dass wir das abarbeiten, was wir allein wollen, sondern es geht nicht um den, wie er so schön beschreibt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen. Geht in diese Metamorphose hinein, in diesen Verwandlungsprozess von einem Menschen, der nichts von Gott wissen wollte, in einen Menschen, der mit Jesus leben möchte. Einer meiner geistlichen Väter hat mal gesagt, dass der größte Prozess des Menschen ist, wenn er Gott kennenlernt, weg vom Ich hin zum Du. Der größte Prozess ist weg vom Ich hin zum Du. Nicht was will ich, sondern was willst du, Herr? Johannes beschreibt es, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Steht in einem anderen Zusammenhang und doch passt es hier recht gut. Das eigene Ich abnehmen zu lassen und Gott in mir als Mensch immer größer und immer mehr herausstrahlen zu lassen. Das ist Metamorphose im geistlichen Sinne. sich mehr auf Jesus, auf Gott auszurichten und weniger auf meine Wünsche und meine Ziele. Deshalb nochmal Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, dieser Prozess, den alle Menschen auf dieser Welt machen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Da fängt es an. Es geht nicht darum, so wie ich das im Sommer gemacht habe, für die Hochzeit meines Sohnes, sich die Haare zu färben, sondern die innere Verwandlung. Das, was innerlich da ist. Die Ausrichtung der Seele, des Herzens, des Gemüts, auf Gott ausgerichtet zu sein. Unseren inneren Menschen auf ihn auszurichten. Und diese Erneuerung ist ein Prozess. Ein täglicher Prozess und ein längerfristiger Prozess, ein langfristiger Prozess. Und wir wissen nicht, wie lang dieser Prozess geht. Beim Vorbereiten habe ich mir so überlegt, wir wissen es wirklich nicht. Keiner weiß es. Und mir kam dann in den Sinn, dass in den letzten Jahren für mich, also jetzt nicht direkt auf die Familie bezogen, sondern in meinem christlichen Freundeskreis, dass immer wieder Menschen gestorben sind, die für mich viel zu jung waren und die für mich viel zu bedeutungsvoll waren, die mir etwas geben konnten für mein geistliches Leben. Und weil das so war in meinem Leben, dass da Menschen einfach gestorben sind, so mit 40, 50, 60 Jahren, wo man sagen könnte, Mensch, die könnten doch eigentlich noch in der Rente ein Wohnmobil kaufen und sich einen schönen Abend machen, so einen Lebensabend machen, wissen wir nicht, wann uns der Heiland holt. Und deswegen ist es kein Prozess, den wir auf die Rente, auf die Ferien verschieben sollten, sondern es wäre ein geistlicher Prozess, wie Paulus hier die Gemeinde in Rom, diese Männer und Frauen auffordert, dass sie sich auf Gott ausrichten und dass sie sich in diesem Wandel wirklich erneuern lassen. Jetzt kommt der zweite Teil, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Was erneuert uns? Erneuern kann uns zum Beispiel ein Gottesdienstbesuch, ein Lied, wo wir dort hören, ein Gespräch mit jemand, wo wir haben, oder zum Beispiel, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir mit jemand zusammen beten und dass wir auf einmal merken, das stärkt mich jetzt. Und verändern kann auch eine Predigt, ganz klar. Kann das Lesen eines Buches, kann das Hören von einer Predigt, ganz unterschiedliche Dinge können uns im geistlichen Bereich verändern, näher zu Gott bringen. Und die Frage, die wir uns da stellen dürfen, ist, wie viel Zeit geben wir uns in diesem Prozess? Uns kann ganz vieles davon abhalten. Der Arbeitsplatz, die Familie, die Kinder, Haus und Hof, Auto, Hobbys, alles Mögliche, kleine und große Dinge, können uns von diesem Prozess abhalten. Und mit Sicherheit wird der Satan zu uns kommen und sagen, Gerd, das ist jetzt so wichtig, dass du das machst. Ohne das geht's nimmer. Dann fällt die Welt zusammen. Du musst jetzt sofort dies und jenes machen. Nein, manches Mal ist es dran, die Arbeit Arbeit sein zu lassen und sich auf den Heiland zu konzentrieren, den geistlichen Menschen zu stärken, damit er sich erneuern, damit er sich noch mehr auf unseren Heiland ausrichten kann. Und was passiert, wenn wir gefüllt sind mit ihm? Das ist der letzte Teil von Vers 2. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Um zu wissen, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott, es ist wichtig und gut, dass wir mit ihm gefüllt sind. Dass er in uns leben darf. Dass diese Hülle, wie es in 1. Korinther 3 beschrieben wird, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dass dieser Tempel von Gott bewohnt ist. Würde jemand unter uns eine Umfrage machen, würde jeder dazu Ja sagen. Würde jeder sagen, ja Gott, das ist wichtig, du kannst aufhören zu predigen, passt alles, ich hab's doch gehört. Aber wer würde in einer Schamkultur zugeben, dass er eine geistliche Krise hat? Oder dass er etwas nicht verstanden hat? Oder dass er frustriert ist über Gott, weil das eine oder andere einfach nicht passiert ist? Würden wahrscheinlich die wenigsten in einer Schamkultur machen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Nähe Gottes suchen, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, mit denen wir vertrauenswürdig umgehen können. Und es dürfen gerne Leute sein aus einer anderen Gemeinde, aus einem anderen Hauskreis oder wie auch immer. Und doch brauchen wir diese Menschen, die uns näher zu Gott bringen. Die uns stärken und füllen mit dem Richtigen, was Gott wichtig ist. Und das dröselt hier Paulus auf im Römerbrief, indem er eben sagt, und Vergebung und die Sündenerkenntnis ist wichtig für unser Leben. Wer in Sünde lebt, hat nicht nur ein kleines schwarzes Paket in seinem Leben, sondern Sünde im Hebräischen bedeutet, ich bin auf einem falschen Weg. Ich bin an einer Weichen, an einer Gabelung, bin ich falsch abgebogen und laufe jetzt anders. So wie ich das vorher von diesem Referenten erzählt habe, der den falschen Ort gefahren ist. Da gilt es umzudrehen und sich neu auf Gott auszurichten. Und das allein, stellt nun Paulus fest, genügt nicht, sondern sich wirklich mit Gott zu beschäftigen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen und das wirklich auch aufzunehmen, ganzheitlich in unser Leben. Das ist diese Metamorphose, von der Paulus hier schreibt. Dass wir uns wirklich mit ihm auseinandersetzen. Dass wir uns von Gott zeigen lassen, wo noch, Luther beschreibt es mal mit dem alten Adam, Zitat aus Römer 5, wo noch der alte Adam immer wieder Oberwasser in unserem Leben bekommt. Und da ist es wichtig, wenn uns das bewusst wird, dass wir mit Gottes Hilfe eine Strategie suchen. In aller Regel ist das in der Gemeinde nicht Mord und Totschlag. Das sind wenig aggressive Dinge. Es sind mehr die Neidfaktoren, die in der Gemeinde eine Rolle spielen. Das ist die Machtfrage, die eine Rolle spielt. Das ist die Geldfrage, die eine Rolle spielt in der Gemeinde. Und das sind diese Dinge, die nicht Gott gewollt sind. Sondern Jesus zeigt uns anhand von seinem Leben, Jesus sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und deswegen haben die Christen damals Fußwaschung eingeführt. Was macht die Fußwaschung? Sie macht demütig. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir in unserem Leben uns auf Gott ausrichten, dass wir die falschen Dinge in unserem Leben erkennen und dass wir da, wo wir an unsere Grenzen kommen, in unserem menschlichen und geistlichen Leben, dass wir uns das bewusst machen, wo unsere Schwächen liegen. Es gibt Schwächen in unserem Leben, die werden wir nicht los. Die nimmt uns auch Gott nicht weg. Aber er hat uns doch schon die Lösung gegeben. Und die Lösung heißt nicht Perfektionismus im christlichen Sinn, sondern die Lösung heißt für uns Ausrichtung auf Gott und Vergebung. Das allein hilft uns in unserem Glauben. Deswegen noch einmal zum Schluss die beiden Verse. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und lasst euch nicht und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du die Männer und Frauen aus Rom damals in diesen Prozess mit hineinnehmen wolltest, dass sie sich mehr und mehr auf dich ausrichten. Danke, dass du das auch mit uns machen möchtest, dass du uns in diese Verwandlung, in dieses Näherbringen zu dir immer mehr und mehr mit hineinnehmen willst. Danke für dieses riesengroße Geschenk. Danke für deine unendliche Geduld mit uns, dass da, wo wir fallen, dass du uns wieder aufheben kannst, dass du wieder und wieder mit uns startest. Danke für dieses große Geschenk deiner Begleitung in unserem Leben. Danke, dass du in uns und um uns bist. Amen.